Wir reden über die Behörden und das Staatsversagen, haben Behörden und Gesellschaft versagt. Und wir reden nicht nur über den Zwischenbericht des NSU-Untersuchungsausschusses in Thüringen. Wir müssen über ein neues Dokument reden, was aufgetaucht ist. Report Mainz hat das aufgedeckt und das hat mich wirklich umgehauen. Und die Frage ist, hätten die Morde, die NSU-Terrormorde verhindert werden können? Das frage ich Hajo Funke. Er ist Politikwissenschaftler und Rechtsextremismus-Experte. Schönen guten Tag, Herr Funke.
Guten Tag.
Also mich hat das umgehauen, dieser Bericht von Report und die Dokumente. Wenn das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und wenn es anders gelaufen wäre, hätten die Morde möglicherweise verhindert werden können? Ist das eine kühne Spekulation oder kann man das so sagen?
Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass man sie hätte verhindern können, wäre sehr groß. Denn alle zuständigen Sicherheitsbehörden wussten spätestens im April 2000, also vor dem ersten Mord des NSU in Nürnberg, über die Gruppe als auf dem Terrorweg befindliche sehr genau Bescheid.
Sehr genau heißt, dass die ja beschrieben haben, dass das eine extreme Organisation ist, dass es nicht nur drei sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch haben die schon prophezeit, dass die heftige Straftaten begehen könnten.
Schwerste Straftaten, so steht es formuliert von dem damaligen Landesamtschef des Verfassungsschutzes in Sachsen an den Innenminister des Landes Sachsen, Herrn Hadrath.
Das bedeutet, wenn die Dokumente und die Erkenntnisse weitergegeben worden sind an die Staatsanwaltschaft, wenn die weitergegeben worden wären an die Landes- und Bundeskriminalamt, dann hätten Ermittlungen eingeleitet werden können und dann hätten die Morde verhindert werden können.
Ja, sie haben eine sogenannte G10-Maßnahme damit begründet und auch bekommen. Also Telefonüberwachung, was es so gibt, und hätten das verbinden müssen mit einem hohen Fahndungsdruck, wie es kürzlich noch einmal der Bundesinnenminister Schily, der ehemalige, gesagt hat. Und dieser hohe Fahndungsdruck ist ausgeblieben. Man hat die Gefahr des Terrors von rechts auch noch im Jahr 2000 nicht angemessen analysieren wollen und umsetzen wollen. Entscheidend ist, den politischen Willen, den institutionellen Willen zu haben, auch alles zu tun, damit die Terrorgruppe, die auf dem Weg ist, gebremst wird und gestellt wird.
Könnte man von einem systematischen Staatsversagen sprechen?
Der Staat ist ja mehr. Und ich würde sagen, es war ein Sichversagen der staatlichen Sicherheitsbehörden auch in den Ländern Thüringen und Sachsen, die mit dieser Maßnahme befasst waren, und des Bundesamts für Verfassungsschutz, ja.
Das heißt, sind das eine Pannenserie oder ist das Journalisten, die sagen, das ist sogar Vorsatz, diese Gruppe ist geschützt oder gedeckt worden, weil die möglicherweise auch für Sicherheitsorgane gearbeitet haben. Würden Sie so weit gehen?
Ob sie geschützt und gedeckt worden ist, wissen wir noch nicht. Aber ich bin sicher, dass das in diesem Fall herauskommen wird. Was auffällt, ist, dass das Bundesamt und auch die Zuständigen in einzelnen Ländern immer wieder durch diese 13 Jahre sehr genau im Bilde waren über die Tatsache der Terrorgruppe und eines Teils des Umfelds. Das ist das Erstaunliche, das ist das Erschütternde. Und das ist womöglich schon vorher angelegt gewesen. Aber mit diesem Dokument haben wir den Beweis, dass die Sicherheitsbehörden, die zuständig waren, wussten.
Also ist es nicht einfach nur Schlamperei gewesen und Pannen, sondern...
Nein, wenn Sie wissen, kann es keine Schlamperei sein. Nicht? Man kann nicht einen 13-jährigen Blackout haben. Das hat man für eine Sekunde. Man macht einen Fehler, man macht noch eine Panne. Man kann 10 Pannen machen, aber man kann nicht 111 Pannen machen, ohne dass es einen Willen zur Verharmlosung, einen Willen zur Bagatellisierung und zum Teil einen Willen zur Leugnung der Tatsache dieser Terrorgruppe gegeben hat. Und das wiederum diesen Willen zur Verharmlosung, das ist nicht so schlimm, wir müssen woanders hingucken, das ist inzwischen belegt.
Ja. Jetzt sagen Sie, Mann, wer ist denn da verantwortlich und wer könnte da eine Motivation gehabt haben, diese Terrorgruppe zu decken und ja, zu schützen und eben nicht weiter zu ermitteln?
Noch einmal, es ist noch nicht nachgewiesen, ob sie systematisch schützende und helfende Hände strategische Deckungen gemacht haben. Das mag für einzelne Phänomene in diesem Gesamtbereich gelten, also für den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes durch das Landesamt für Verfassungsschutz indirekt, durch den absoluten Quellenschutz, wie Sie selbst sagten, für einen der Straftäter aus der rechtsextremen neonazistischen Szene, nämlich für Tino Brandt. Solche Phänomene gibt es in der Tat, wo man gedeckt und gefördert hat. Aber ob die Terrorgruppe selbst systematisch gefördert, das mag ich noch nicht glauben. Was ich aber weiß, durch die Anhörung im Bundestagsuntersuchungsausschuss und vor allem auch im Erfurter Untersuchungsausschuss in Thüringen, ist, dass man bagatellisiert hat, dass man gesagt hat, die Gefahr ist woanders und dass man immer wieder in die falsche Richtung ermittelt hat und sich gleichsam geweigert hat, das Phänomen so anzusehen, wie es anzusehen ist, nach diesem Dokument, das wir nun öffentlich haben vom 28. April 2000.
Nun war das ja auch nicht nur auf der politischen Ebene, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene eine Tendenz, Rechtsextremismus, rechte Neonazis zu verharmlosen und eben, wie Sie sagten, zu sagen, das ist nicht das Problem. Nach der Aufdeckung der Mordserie, der Terrorserie, müsste doch bei den Behörden, bei Politik ein großes Interesse daran bestehen, das tatsächlich aufzuklären. Und ich habe das Gefühl, dass da jetzt immer noch verschleiert, gelogen und eben nicht nach der Wahrheit gesucht wird.
Also man versucht durchzustarten und zu sagen, jetzt machen wir alles anders, wir versprechen es euch. Wir klären lückenlos dazu auf. Und dieser letzte Satz, gesprochen von der Bundeskanzlerin, der wird nicht umgesetzt. Und das liegt an der Blockade vor allem des Bundesinnenministeriums und seines Staatssekretärs, der lange Zeit eine leitende Rolle im Bundesamt für Verfassungsschutz gehabt hat. Und wahrscheinlich ist dies der Grund. Man will nicht die eigenen Schwächen, das eigene doch dann sich versagen gegenüber dieser Gefahr wahrnehmen lassen durch die Öffentlichkeit. Und damit gerät die Sicherheitsarchitektur erneut in eine Schieflage. Es gibt keinen Neuanfang. Man will so weitermachen mit leichtesten Veränderungen. Und das ist hochgefährlich, weil so die Glaubwürdigkeit, die da niederliegt, der Sicherheitsbehörden, vor allem des Bundesamts, nicht geheilt werden kann. Es ist eine falsche Politik, durchzustarten, als wenn nichts gewesen wäre.
Sie sagen geheilt, das setzt ja voraus, dass der Sicherheitsapparat krank war oder Teile des Sicherheitsapparates krank waren oder sind. Was ist denn da krank?
Na, die Tatsache, dass man nicht offen ermittelt hat, in den Worten des zurückgetretenen Bundesamtschefs Heinz Fromm. Wir waren borniert, wir waren eng geführt und ich bin nicht sicher, ob sich das verändern wird im Amt. Und ich meine, es muss gesichert sein, dass sich das verändert. Verändert es sich nicht, sind wir nicht gefeit vor ähnlichen Problemen.
Ist das jetzt eine strukturelle Frage, also dass im Grunde Landesämter umstrukturiert werden, Bundesämter für Verfassungsschutz, das Bundesamt umstrukturiert wird, oder ist es eine gesamtgesellschaftliche, politische Frage, wie wir mit dem Problem Rechtsextremismus, rechte Tendenzen, rechte Anschauungen umgehen?
Es ist leider beides. Wir brauchen nämlich eine integrierte Prävention von Repression und Sicherheitsbehörden einerseits und einer noch wachsameren Öffentlichkeit. Es hat sich viel getan in der Öffentlichkeit in den letzten anderthalb Jahren, aber das muss sich auch umsetzen, diese Öffentlichkeit, in der zivilcouragierten Haltung des Bürgermeisters von Mügeln oder von Oberfrohna oder von Zwickau oder anderswo, auch in Westdeutschland. In der mutigen öffentlichen Konfrontation gegenüber den Anfängen, das gilt für rassistische Thesen von Sarrazin bis zu Sprüchen über Ausländer bis zu Gewalttaten in der Nacht, die man dann lieber übergeht durch die Polizei. Sie sehen, was ich meine. Wir brauchen eine integrierte Prävention von Öffentlichkeit, Polizei, und der Politik. Und das muss sozusagen, wenn ich so sagen darf, das Ziel einer Bewegung der Zivilcourage sein. Wir sehen dazu Ansätze überall, aber es reicht noch nicht, weil diese 13.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten sozusagen in einer Subkultur hängen, die immer wieder von dort und dort unterstützt wird.
Nun ist in der Reaktion auf die NSU-Mordserie, auf den Rechtsextremismus ja nicht nur in Thüringen immer der Reflex, auch das schadet dem Image von Thüringen, wir müssen das diskutieren und wir müssen das ausmerzen und das sind ja nur ja Extremisten, das ist ja eine kleine Gruppe und dann gibt es ja andere, die sagen, der Extremismus ist eigentlich in der Mitte, der Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit, die menschenbezogene Fremdenfeindlichkeit ist ja eigentlich in der Mitte der Gesellschaft und das ist das Problem, es sind nicht ein paar einzelne Radikale. Wie stehen Sie dazu?
Na, man muss schon differenzieren. Die, die zuschlagen und Morde planen, die Terrorakte, Alltagsterror begehen, sind in der Tat eine kleine Gruppe. Aber sie könnten nicht agieren, würden sie nicht, ja, hingenommen, übersehen als nicht wichtig, etwa aus Imagegründen. Nein, das bessere Image hat immer die Stadt gehabt, die Gemeinde, die dann irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's uns, wir müssen uns dem Problem stellen. Und jeder, der das tut, kriegt innerhalb von Monaten die Anerkennung, die er dadurch haben wollte, dass er sagt, aus Imagegründen schweige ich. Und das gilt es fürs Bundesamt genauso. Nicht, man kann doch den Mut aufbringen, tatsächlich Architekt einer neuen Sicherheitsarchitektur zu sein und nicht ja geradezu feige, jedenfalls mutarm sagen, naja, es wird schon mit ein paar Veränderungen, kleinsten Gesetzesinitiativen hinhauen, dann können wir sagen, wir sind so stark, wie wir immer waren, obwohl sie es nicht waren. Mhm. Also ein Stück Lügen, ein Stück fehlender Mut der Politik. Und also man kann nur appellieren, auch die Öffentlichkeit, jede neue Text, den sie auffinden und den sie geschickt sozusagen in die Öffentlichkeit lancieren, auch an die Öffentlichkeit zu lancieren, damit der Druck auch auf die im Moment blockieren, die Aufklärung blockieren, die Bundeskanzlerin versprochen hat, damit die durchbrochen werden in ihrer Haltung.
Also Sie sagen, Bundesinnenminister Friedrich ist feige in dem Agieren in der Politik und ist feige und zögerlich. Das ist ja schon ein harter Vorwurf.
Natürlich. Feige habe ich nicht auf den Bundesinnenminister persönlich gemeint. Es ist eine feige Struktur, sich dem nicht zu stellen, die Aufklärung zu blockieren. Also ich hab was gegen persönliche Persönlichkeiten sozusagen madig zu machen. Das ist nicht mein Stil. Aber in der Sache gibt es eine beinharte Aufklärungsblockade des Bundesinnenministeriums, insbesondere Staatssekretärs Fritsche.
Wie schätzen Sie die Situation in Thüringen ein? Wie kommt die Aufklärung voran? Wie arbeitet der Ausschuss und wie geht die Öffentlichkeit damit um? So ein Draufblick von außen ist ja manchmal ganz interessant.
Ja, es ist nur ein Draufblick von außen, aber ich bin sehr beeindruckt von einer ganzen Reihe von Ausschussmitgliedern, die sich nicht das Wort verbieten lassen, die sich nicht die Akten verbieten lassen, sondern die wirklich kämpfen und die auch anhaltend kämpfen. Auch die Vorsitzende, die heute Abend da sein soll, da sein wird, Frau Marx, aber auch andere, etwa Katharina König oder Martina Renner und weitere. Da war und ist ein Druck, der zum Teil erheblich größer ist als der in dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, den ich regelmäßig besucht habe. Also insofern alle Achtung. Das ist eine Leistung des Parlaments in Erfurt.
Das heißt, die Parlamentarier, die Mitglieder des Untersuchungsausschusses müssen da hart bleiben. Das ist ja Sisyphus-Arbeit, muss sich dadurch Akten wühlen. Viele Jahre chronologisch wird da vorgegangen. Das ist Sisyphus-Kleinstarbeit. Heftig eigentlich.
Ja, es gibt ein wunderbares kleines Buch von Camus, der sagt, dass man sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen darf. Und das teile ich. Natürlich muss man den Stein nach oben zu stemmen versuchen, aber wenn man das gemeinsam macht und auch wenn es eben sehr anstrengend ist, fühlt man sich besser. Also diese Solidarität im Kampf um Wahrheit, im Kampf um eine gegründete und lebendige Demokratie, in der auch die Öffentlichkeit mitentscheiden darf, das lohnt diesen Schweiß der Sisyphus-Leute.
Eine Voraussetzung, um mitentscheiden zu können, ist erstmal, dass man weiß, das heißt Transparenz ist das Erste, dass wir erstmal wissen, was passiert ist und was passieren wird. Nochmal abschließend die Frage, was müsste in wenigen Punkten zusammengefasst passieren in der deutschen Sicherheitsarchitektur und in der Gesellschaft, damit die Mordtaten aufgeklärt werden und damit sowas zukünftig möglicherweise verhindert werden kann?
Ja, volle Aufklärung. Man darf nicht auf halber Strecke schlapp machen. Ich sehe die Gefahr bei den größeren Parteien im Bundestag gegenwärtig, auch wegen Wahlkampfgründen. Man muss es wissen wollen. Und das bedarf tatsächlich eines zivilcouragierten Muts. Ich setze da in der Tat, und ich bin auch optimistisch, dass es rauskommen wird in diesem Fall, auf solche Ausschüsse wie den in Erfurt. Ich setze aber auch auf investigative Journalisten. Es gibt ein wunderbares Beispiel, der die Bedingungen des Vietnamkriegs damals aufgeklärt hat und anderes, jüngeres. Das ist ein Journalist namens Seymour Hersh. Den gibt es hier auch, und zwar gleich mehrere. Es gibt sozusagen, um das ironisch zu formulieren, führerlose Zellen der Aufklärung, die sich nicht kontrollieren lassen, auch nicht von medienstrategischen Absichten großer Medienkonzerne. Nein, es sind genau diese Querfragenden, auf die man setzen kann und die in den nächsten Monaten eine Überraschung nach der anderen bieten können. Man wird sehen, wann sie damit rauskommen.